Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Wie kommt es überhaupt zu dem heutigen Livestream und was wollen wir besprechen? Einmal hat mir meine Frau gerade gesagt, dass sie dir länger folgt als mir, was ich ganz lustig fand. Und sie hatte mich letztens darauf aufmerksam gemacht, weil ich habe mich enorm gefeiert, weil mein Podcast irgendwie in den Top 50 im Bereich Business war.
Ja, habe ich auch gesehen.
Ja. Leider wieder verschwunden.
Ist bei mir aber auch so. Der kommt und geht.
Wechselt so ein bisschen und da sagte sie, guck mal, da ist Caroline Preuß und ich so, okay, was macht sie denn? Und dann habe ich mich mit dir beschäftigt und dann bin ich darauf gekommen, dass du ein Thema machst, was mich natürlich erstens selber enorm fasziniert, nämlich, wie funktioniert ein Instagram überhaupt? Wie funktioniert der Instagram-Algorithmus? Wie schaffe ich es denn überhaupt, Reichweite aufzubauen? Als Beispiel, ich habe für meine ersten Follower ein Jahr gebraucht, für meine ersten 1.000, nicht für meine ersten, für meine ersten 1.000. Dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, um auf 10.000 zu kommen. Und dann ganz spannend, von 10 auf 11.000 hat dann ein Tag gedauert.
Ja, also, ja, das geht dann schnell, wenn du mal diese kritische, das ist auch eine Frage bei dir, die du mir auch schon zugeschickt hast, wenn man mal dieses kritische Wachstum erreicht hat und du auch wahrscheinlich dann auch schon ein Gefühl für deine Plattform hast, für Formate, die funktionieren, dann geht's schnell. Und das ist halt das, wo ich ja auch auf meinem Account versuche, gerade Frauen zu motivieren, dass du halt dranbleibst, dass du dir online was aufbaust. Aber natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Und dieses Durchhaltevermögen, wir können ja schon voll mit den Inhalten anfangen hier aus deinen Fragen, die du mir zugeschickt hast. Dieses Durchhaltevermögen ist das, was eben ganz viele leider nicht haben und dann halt viel zu früh aufhören. Und aber ich weiß nicht, ob du auch solche Phasen kennst, wo man dann irgendwie voll frustriert ist, weil man postet ja voll viel und dann wächst man nicht und dann entfolgen die Leute vielleicht wieder. Und da muss man halt sehr viel testen und am Ball bleiben.
Ja, also bei mir, das hat sich ja alles entwickelt. Ich weiß gar nicht wann, das war vor Jahren bei Instagram angemeldet und dann so aus Neugier, was ist denn das jetzt hier überhaupt? Und habe dann so zwei Urlaubsfotos online gestellt. Dann habe ich irgendwie das dritte, da habe ich mal dann irgendein Möchtegern-Zitat draufgestellt, hat auch keinen interessiert, ja. Dann dachte ich, okay, Instagram verstehe ich irgendwie nicht, was das hier soll. Und dann habe ich irgendwann angefangen, die Bücher, die ich gelesen habe, immer einfach so völlig lieblos eine Seite abzufotografieren, die ich cool fand und habe sie reingestellt, so unkommentiert. So waren meine Anfänge, ja. Und dann habe ich aber gemerkt, dass so auf Partys angesprochen wurde, so von Freunden, Bekannten, da hatte ich dann nur die so als Follower. Und dann haben die gesagt, ey, das ist voll cool, aber sag mal, kannst du das mal nicht zumindest gerade machen und so ein zum Beispiel markieren? Und dann habe ich das gemacht und so mal gerade gemacht, zusammengeschnitten, ja. Und dann hat da irgendjemand gesagt, ist schon cool, was du machst, aber ich habe keinen Bock, immer alles zu lesen. Kannst du nicht mal rüberschreiben, worum es da geht? Dann kann ich, ne? Und so ist es so sozusagen entwickelt, ne? Also ich habe quasi mit so einem MVP-Ansatz, ohne dass ich wusste, was ein MVP-Ansatz ist, gestartet. Und so ist es bei mir einfach dazu gekommen. Ich hatte nie das Interesse dieses Ziel irgendwie dann größer zu werden.
Aber so habe ich dich auch entdeckt. Das Witzige ist ja, ich glaube, ich habe es dir auch auf Instagram geschrieben, bevor du mich angefragt hast, heute für einen Livestream, hatte ich dir schon ungefähr so einen Monat gefolgt. Ich habe dich auch irgendwie über Instagram entdeckt, auch über eine Buchempfehlung. Habe ich mir natürlich all deine Bücher, die du empfiehlst, auch nachgekauft. Also viele oder einige. Und dann habe ich auch deinen Podcast entdeckt. Genau, ja, noch nicht alle, aber halt viel gekauft, was jetzt auf meiner Liste steht. Dann habe ich auch deinen Podcast, beziehungsweise ich höre immer den Podcast auf Spotify und dann auch immer wieder reingehört und Ja, Instagram ist halt eine super Plattform, um eben einmal auf sich aufmerksam zu machen und dir dann eben weiterhin die Community aufzubauen. Aber ich frage mich auch gerade, wie ich dich entdeckt habe, ob du mir vorgeschlagen wurdest. Ich weiß es gar
Ja,
nicht. Irgendwie.
ich glaube, das weiß man oft nicht, ne, bei den verschiedensten Leuten. Ja, kommen wir mal zu dir. Das habe ich nur von mir, ganz unhöflich
Hier.
wieder, nur von mir
Kein
gesprochen.
Stress.
Auf deiner Seite steht, du bist Expertin für Online-Unternehmen, Marketing-Spezialistin, digitale Vordenkerin, Podcast-Host und Gründerin eines Unternehmens mit siebenstelligen Jahresumsatz und einer klaren Vision. Siebenstellig heißt größer
Als
gleich
eine Million.
1 Million.
Ja.
Und deine Vision oder die Vision mit einer klaren Vision unabhängig, flexibel, selbstbestimmt.
Ja.
Kannst du das als allererstes mal erklären? Das finde ich spannend.
Genau, also ich habe ja, nee, ich erzähle erstmal so ein bisschen von meiner Vision. Also ich habe ein Unternehmen, was digitale Produkte verkauft, habe mittlerweile 11 festangestellte Mitarbeiterinnen, die weltweit überall verstreut eben arbeiten. Und genau, wir haben eigentlich zwei digitale Produkte, die wir verkaufen. Einen Online-Kurs zum Thema Instagram und einen Online-Kurs zum Thema Online-Marketing. Also wie vermarkte ich digitale Produkte, Launch-Strategien. So, das ist erstmal so der Kern. Aber eigentlich geht es bei meiner Vision darum, gerade Frauen zu motivieren, dass du deine Träume verwirklichst, dass du an dich selbst glaubst, dass du Selbstwert aufbaust. Also dieses, weißt du, ich bin auch gerade noch mal dabei, so meine Vision noch mal so ein bisschen besser herauszuarbeiten. Aber im Kern, diese ganzen Strategien sind schön und gut, aber eigentlich geht es darum, dir damit mit einem Online-Business ein Leben aufzubauen, so wie es für dich passt. Also, dass man jetzt nicht sagt, du musst irgendwie ein Millionen-Business aufbauen, du musst das machen, du musst das machen. Also, dass du einfach ein Leben aufbaust, das unabhängig ist, flexibel ist, was zu dir und deinen Vorstellungen passt. Und da in meinen Augen, ja, ist das Online-Business, was ich ja auch lebe mit meinem Team, eben das Beste, was man machen kann. Ne? Und das mache ich seit 2016, genau.
Cool. Und du hast gesagt, du hast 11 Mitarbeiterinnen, so da war deine Betonung. Und deine Zielgruppe sind
Ja.
Frauen. Magst du keine
Ja.
Männer?
Nein, also doch, nein, also jeder ist willkommen, aber natürlich so vom Branding her, wir können dann nachher noch so ein bisschen drüber sprechen, wie man eine perfekte Positionierung aufbaut. Vom Branding her macht es natürlich Sinn zu sagen, ich suche mir eine klare Zielgruppe, das sind bei uns eben Frauen. Und irgendwie so mit Mitarbeiterinnen, ich versuche nämlich immer zu gendern und deshalb muss ich dann immer nachdenken, Mitarbeiterinnen, okay, ich muss nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, weil es sind nur Mitarbeiterinnen, so mein Gehirn arbeitet immer, während ich rede, genau, ja, hat sich das irgendwie so ergeben und halt von den Farben her, es ist schon eher weiblich, genau, Marketing auch vielleicht auf eine weibliche Art, eben nicht so dieses marktschreierische, bau dir jetzt dein Millionen-Business auf, was man ja auch gerade sehr viel hört eben, das ist nicht so meine Art. Ja.
Ja, die Baulig sind da ganz stark drinne und auch
Ja.
sehr erfolgreich, glaube ich.
Ja. Jeder darf das ja auch so machen, wie er möchte. Also, ja.
Ja. Und sag mal, woher kommt dieser Drang? Also das kann man ja schon Drang nennen, wenn das seine eigene Vision ist, dieses unabhängig, flexibel, selbstbestimmt. Also hast du irgendwelche Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt, die so ein Auslöser waren, dass gerade das die drei Worte sind?
Ja, ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen Klischee natürlich, aber es ist wirklich so die Story, natürlich früher Angestelltenjobs gehabt mit blöden Chefs und darauf einfach keinen Bock mehr gehabt. Und generell so dieses Ding jetzt vielleicht auch mal, wenn man jetzt mal weiterschaut in Richtung, weiß ich nicht, Familienplanung, vielleicht möchte man mal irgendwann Kinder haben, dass du dir dann auch mit einem eigenen Online-Business, wo ich die Chefin bin, mir das so aufbauen kann, wie ich möchte und ich dann eben nicht an irgendeinen Chef gebunden bin oder gerade das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist halt super wichtig und das ist eben so der Punkt, den ich halt total fühle, dieses, ich bin mein eigener Chef, ich mache das so, wie ich es möchte, keiner quatscht mir rein, das ist auch so ein bisschen mein Persönlichkeitstyp. Dass ich ja eben da gerne so ein bisschen die Kontrolle vielleicht auch habe und ja, deshalb, also ja, Unabhängigkeit ist für mich einfach ein mega wichtiger Wert. Und dass man eben nicht irgendwo reingepresst wird und gesagt wird, ja, du musst jetzt die Karriere machen oder musst jetzt den Umsatz machen, sondern mach's einfach, wie es sich für dich richtig anfühlt, sodass du unabhängig bist und über dein Leben, auch über deine Finanzen selbst entscheiden kannst.
Interessant. Ich habe jetzt, ist mir gerade eingefallen, woher ich übrigens noch auf dich gekommen bin.
Erzähl.
Eine Teilnehmerin von Die Wichtigste Stunde, das ist ja meine Miracle Morning Routine Community quasi, die Maike, Mrs. Property, die hat nämlich von dir erzählt, auf meine Nachfrage hin, weil die Maike macht das auch alles so super professionell, finde ich, genauso wie du. Also wenn man auf deine Seite geht, finde ich übertrieben nice. Dann so dieses ganze, diese Ausleuchtung von den Bildern. Ich habe mir mal, weil es mir schon peinlich ist, wie ich hier aufgestellt bin, heute eine Lampe hier hingestellt, damit ich nicht immer so schlecht ausgerichtet bin. Ja. Und also da bin ich drauf gekommen und deswegen lass uns auch mal auf dein Kerngebiet gehen. Und ich glaube, so die erste Frage, die ja viele interessiert, wie baut man bei Instagram Reichweite auf und das nicht so langsam wie Maurice, sondern vielleicht mal etwas schneller? Was ist dafür notwendig?
Ja, das ist natürlich so die Frage, wo sich natürlich viele jetzt so die... mich inbegriffen in meiner Anfangszeit. Ich habe 2015 damals mit einem Fashion-Blog angefangen. Deshalb musste ich gerade auch, als du erzählt hast, so mit Selfies und was weiß ich, ich habe genauso angefangen, eben sehr viel so Ego-Content gepostet. Und so, worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, also, was brauchst du, um, genau, so, ich muss mich sortieren. Ich habe heute schon den ganzen Tag in Calls gehabt, so viel geredet, sorry. Genau, also was wollte ich sagen? Damals, als ich angefangen habe, da dachte ich eben auch, ey, es gibt so die eine magische Sache. Damals, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Zeit erinnern kannst, so 2015, viele Fashion-Blogger war zum Beispiel Follow-Unfollow. Eine mega populäre Strategie, dass du ganz vielen Accounts folgst und dann wieder entfolgst in der Hoffnung, dass die dir irgendwie folgen. Und lauter so Zeug oder irgendwelche Bots oder, weiß ich nicht, Werbeanzeigen und was weiß ich. Es gibt da super viele Strategien, aber es gibt nicht diese eine Strategie, mit der du eben auf Knopfdruck Reichweite aufbaust. Und deshalb sage ich immer so mega klassisch, eigentlich kommt es auf drei Dinge an, um Reichweite aufzubauen, organisch, um es auch langfristig zu betreiben. Wie gesagt, es gibt nicht die eine magische Strategie. Punkt Nummer eins, such dir ein klares Thema, eine klare Nische. Das hast du ja super gut gemacht mit einem Account oder Maike von Mrs. Property, über die wir gerade gesprochen hatten, auch eine Kundin von mir, die einen Account hat, nur zum Thema Immobilien. Wie kannst du deine erste Eigentumswohnung kaufen? Also mega nischiges Thema, auch nochmal in diesem Immobilienthema, wenn wir sie als Beispiel nehmen, sagt sie ja nicht, werde Immobilieninvestor oder, weiß ich nicht, investiere in Mehrfamilienhäuser, Fix and Flip, sondern die erste Eigentumswohnung kaufen. Super nischig. So, dann die zweite Sache, dass du Mehrwert teilst, also Posts mit Mehrwert. Ich weiß ja, dass das mega ausgelutscht ist, aber es ist einfach so, um Reichweite aufzubauen, um viral zu werden. Das ist zum Beispiel eine Strategie von mir, dass du auf der Entdeckenseite ausgespielt wirst. Die kennst du ja wahrscheinlich auch, diese Seite mit der Lupe, wo dir fremde Postings angezeigt werden. Das Ziel ist es, da zu erscheinen. Und um auf dieser Seite ausgespielt zu werden, müssen deine Postings Mehrwert beinhalten. Zum Beispiel Wissen, eine Anleitung, das kann auch Humor sein oder so, ich weiß nicht, ob dir das bessere deutsche Wort einfällt, so relatable. Weißt du, was du anschaust, wo du denkst, so, boah, ja, ich fühle es so krass. Haha, damit kann ich mich mega assoziieren. Zum Beispiel gibt es viele so, weiß ich nicht, bin ich jetzt selbst nicht so drin, aber zum Beispiel in der Mama-Blogger-Szene gibt es so viele Accounts, die dann irgendwie so Witze machen, ja, das Leben vor Kindern und das Leben mit Kindern und dann sind eben viele, die das dann total fühlen, oh ja, ich fühle es total, also so dieser relatable Content, der jetzt gerade auch bei den Reels, die Videos sehr gut funktionieren. Das ist das zweite, also erste Nische, zweites Mehrwert und das dritte, dass du dir feste Formate überlegst. Also dass du zum Beispiel, du hast gerade vorhin davon erzählt, dass du Bücher vorstellst und dann hast du, glaube ich, auch manchmal diese Karussellposts, wo man so durchwischt und ich glaube ich, wo du die Seiten von den Büchern fotografiert hast, glaube ich.
Ah ja, also bei jedem Buchpost, genau, ja. ist einmal das Buch zu sehen und dann quasi die neuen wichtigsten Buchausschnitte, die kommentiert sind und dann kann man so machen. Ja,
und genau. Das ist ein Format, das ist zum Beispiel ein Format, was wahrscheinlich auf deinem Account sehr gut funktioniert. Ein Format kann auch sein, dass du sagst, jeden Montag poste ich ein Video. Oder dieser Livestream hier ist ja auch schon ein Format, was sich bei dir etabliert hat. Ein Format könnte auch sein, ich habe eine bestimmte Infografik irgendwie. Wir haben manchmal solche Diagramme oder so einen Kreislauf, den wir irgendwie posten. Karussell-Posting könnte ein Format sein. Also dass man versucht auch so ein bisschen Struktur reinzubringen und zum Beispiel sagt, das weiß ich jetzt von Maike, wenn wir sie aber als Beispiel nehmen von Mrs. Property auch, die hat ein Zitat, eine Zitat-Infografik, die hat eine Karussell-Infografik, dann hat sie wahrscheinlich noch ein Format, so ein persönlicher Post, was so ein bisschen Nahbarkeit schafft und jetzt, glaube ich, macht sie auch noch Reels. Da hat sie vier Formate, in denen es immer Mehrwert enthalten und die kann sie dann gemäß ihres Redaktionsplans Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag oder so posten, dass man da einfach so eine Routine reinbekommt. Soll ich noch ein bisschen weiter ausführen?
Ja, sehr gerne. Ich
jetzt noch, sehr gerne. Und dann, genau, und dann ist halt das Geile, was würde ich jetzt auch super gerne einblenden, aber ist es schwer zu zeigen im Insta-Livestream, was wir dann machen, dass wir immer wieder auch neue Formate testen. Dass wir zum Beispiel sagen, jetzt posten wir mal eine neue Infografik. Oder wir haben so ein Format jetzt schon länger getestet. Das ist so der Hashtag Karos Klartext auf meinem Account, wo ich ein klares Statement zu einem kontroversen Thema abgebe zum Beispiel. Und wenn wir solche neuen Formate testen, dann werten wir die auch einmal pro Monat aus, dass wir dann sagen, okay, hat jetzt der Hashtag Karos Klartext oder diese neue Infografik signifikant besser performt? Und wenn wir dann merken, oh ja, das funktioniert voll gut, dann machen wir mehr davon. Oder wenn wir jetzt sehen, Reels performen mega gut, dann würden wir mehr Reels machen. Und mit dieser, dass man sich zum Beispiel einmal pro Monat dann anschaut, was funktioniert auf meinem Account, was funktioniert nicht, kannst du eben durch Trial and Error, ich probiere und schaue, was funktioniert, funktioniert nicht, dich immer weiter daran tasten, was deine Community auch sehen möchte. Und dann hast du eben eine hohe Chance, auch auf dieser Entdeckenseite ausgespielt zu werden. Aber deshalb nochmal zurück an Anfang, als ich gesagt habe, es gibt halt nicht die eine magische Strategie, das braucht halt einfach. Du brauchst halt, um deine Content-Strategie zu erarbeiten. Aber das ist der einzig wahre Weg, um wirklich organisch Reichweite aufzubauen. Ja.
Und sag mal, wenn du das mit der Auswertung fand ich spannend. Welche KPIs vergleicht ihr dann miteinander, die ihr euch da anschaut?
Also wir schauen uns natürlich einmal die Reichweite an. Also wie viel Reichweite hat der Post? Und dann sind es noch weitere so eher softe Faktoren. Wie viel Likes hat der Post? Wie viel Kommentare hat der Post? Wie oft wurde er gespeichert? Wobei wir da von der Prio schon sagen, Reichweite number one, Speicherungen number two, weil Speicherungen natürlich signalisieren, boah, dieser Post ist so wertvoll, deine Buchtipps zum Beispiel, das speichere ich mir für später ab. Kommentare, dann so Prio 3 und Likes, dann die letzte Prio. So gehen wir ungefähr vor. Ja.
Ah, ja.
Ja. Natürlich muss man da auch so ein bisschen unterscheiden, weil zum Beispiel Reels, da ist der Speicherbutton nicht so prägnant, die werden weniger gespeichert, haben dafür aber eine mega hohe Reichweite. Muss man natürlich immer so ein bisschen schauen.
Und du hattest gesagt, Formate zu einer Uhrzeit, das habe ich schon häufiger jetzt gehört. Warum ist das so wichtig, dass diese Formate in so regelmäßigen Abständen auch vielleicht sogar zu festen Uhrzeiten kommen?
Also feste Uhrzeit natürlich einmal, weil du natürlich zu der Zeit posten möchtest, zu der deine Abonnenten online sind. Wir machen jetzt heute unseren Livestream auch eher abends anstatt morgens, weil wahrscheinlich bei dir nach der Arbeit einfach viele jetzt online sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine, weiß nicht, Mama-Zielgruppe habe oder Väter, Familien anspreche, sind die vielleicht auch eher morgens online. In meinem Fall poste ich immer um 18 Uhr, weil ich da, kann man auch in seinen Statistiken sehen, wenn man einen Business-Account hat, sieht man ja, wann die Leute online sind, dann natürlich zu dieser Zeit posten. Und diese Regelmäßigkeit, auch mit einem Redaktionsplan arbeiten, eher, also es dient eher dir selbst. Okay. Also ein bisschen als Ordnung und Kontrolle, also dass du halt bei viele zum Beispiel meiner Kursteilnehmer sind dann eben so, Gott hilf, ich weiß es gar nicht, was ich posten soll und ich bin da total verloren. Ich habe da so viele Ideen, dass du es einfach für dich strukturierst und sagst, okay, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind meine Posting-Tage und da habe ich dann die Formate, die online gehen. Aber ob jetzt das Karussell-Post am Donnerstag oder Freitag online geht, spielt keine Rolle, was die Reichweite angeht. Vielleicht kann man sich überlegen, das machen wir so ein bisschen, dass es vielleicht am Freitagabend oder Wochenende nicht so die gehaltvollen Inhalte online gehen, weil da die Leute eher so ein bisschen im Wochenendmodus sind und sich entspannen. Dann vielleicht eher was Persönliches, irgendwas Witziges. Ja, genau.
Ah, krass. Und also man konnte es gerade schon mal ein bisschen raushören bei der Real-Thematik. Also was sind die relevantesten KPIs? Und das geht jetzt in die nächste Frage auch so ein bisschen einher. Wie funktioniert aus deiner Sicht der Instagram-Algorithmus? Mhm. Ich kenne nämlich die aktuellen Zahlen nicht, aber wahrscheinlich werden irgendwie die Sekunde 10 Millionen Bilder veröffentlicht in irgendwelchen Hashtags. Und der Algorithmus muss ja jetzt irgendwie entscheiden, was ist relevant, was ist nicht relevant. Kannst du so einen Einblick geben, wie passiert das?
Also natürlich ist es einmal, also es gibt, das ist immer so ein bisschen Gemutmaße auch, muss ich dazu sagen, weil es keine so offiziellen Statements gibt. Es gibt jetzt, da könnt ihr gerne mal danach suchen, ein offizielles Statement von Instagram, wenn man mal sucht, Instagram-Algorithmus, Official Statement müsste es, glaube ich, kommen, wo sie so ein bisschen das etwas mehr beleuchten, aber eben auch nicht so ins Detail gehen. Aber grundlegend kann man natürlich sagen, dass natürlich einmal der Algorithmus, wenn ich jetzt Instagram als normale Person verwende, wird der Algorithmus mir die Sachen anzeigen, von denen er denkt, dass sie mir gefallen würden. Das heißt, dieser Algorithmus ist zugeschnitten auf jede einzelne Person. Also mir werden viele Business-Tipps und vielleicht irgendwelche Katzenvideos angezeigt, weil ich privat eben Katzenvideos mir gerne anschaue und dir wahrscheinlich dann irgendwelche anderen Sachen. Ne? Und deshalb
mir
eben
werden,
ich auch
mir werden
gesagt,
Dinge angezeigt, ja. Wo ich immer denke, was habt ihr für ein Bild von mir? Ja, leicht bekleidete Frauen, krasse Trolls und Autos und Jagden und Rolex und
ja, er ist nicht 100% perfekt. Ja, Uhren, okay, krass, das wird mir gar nicht angezeigt. Mir werden ganz viele so Schwangerschaftspostings angezeigt gerade. Wir sind schwanger und Babybauch. Ich weiß
nicht, warum. Willst du was verraten?
Nein. Nein, aber gerade so in meiner Bubble. Aber nein, möchte ich nicht. Genau, und das wollte ich sagen. Genau, also einmal schaut sich der Algorithmus natürlich so dein eigenes Nutzungsverhalten an. Deshalb ist es auch so wichtig, dass du, wenn du Instagram für dein Business nutzt, natürlich einen klaren Fokus hast. Weil wenn du jetzt anfängst hier, ich poste, ich würde es auf meinem Business-Account Katzenvideos, private Postings und Business und was weiß ich posten, dann weiß ja der Algorithmus überhaupt nicht, für was steht denn überhaupt Caroline Preuß. Deshalb ist es ganz wichtig, sich ein Thema zu suchen. Und dann natürlich so die grobe Grundregel, was führt dazu, dass deine Beiträge besser ausgespielt werden, dass sie vielleicht auch viral werden. Das ist in meinen Augen, wie gesagt, es gibt kein so offizielles Statement dazu, aber in meinen Augen ist das die Qualität deines Postings und damit einhergehend die Verweildauer von anderen Menschen auf deinem Posting. Das heißt, wenn du jetzt hier deine Buchtipps hast, diesen Karussellpost, und ich wische mich da durch und lese mir die einzelnen Seiten wirklich durch, 9 Slides, ich bin eine Minute auf deinem Post, dann like ich den, kommentiere ich und würde ihn abspeichern. Dann ist das für den Algorithmus ja ein mega krasses Signal, boah, hier der Post von Maurice, der kam mega gut an. Die Leute beschäftigen sich damit, bleiben länger auf der Plattform, also sind gebunden auf der Plattform. Das ist ja, was der Algorithmus möchte. Also werden wir deinen Beitrag, weil er scheinbar so eine hohe Qualität hat, also basierend auf den Zahlen, werden wir den mehr Menschen ausspielen. Und deshalb versuchen wir zum Beispiel auch, deshalb habe ich auch gesagt, die Speicherungen sind uns wichtig, Kommentare sind uns wichtig als KPI. Versuchen wir natürlich, unsere Postings so zu optimieren, dass die Leute kommentieren, dass sie abspeichern, dass sie sich durch das Karussell durchwischen, dass sie das Reel bis ganz zum Schluss anschauen. Also das ist so mal die ganz einfache Methode oder wie sagt man das? Ganz einfach, vereinfacht gesagt, so wie der Algorithmus funktioniert. Er möchte oder er schaut sich an, wie lange die Leute sich mit deinem Post beschäftigen. Und je länger, desto besser. Und das signalisiert Qualität. Und Qualität wird gefeatured und wird viral und wird ausgespielt. Ja. Mhm.
Du hast ein Nutzersignal gar nicht genannt, nämlich das Teilen von Posts. Das kann man ja auch gar nicht mehr sehen, ne? In den Auswertungen. Hältst du aber nicht das für das Wichtigste? Weil ich sag mal, von der Abstufung würde ich das so sehen. Okay, jetzt prüfen Sie, wie du sagst, Sie spielen auch erstmal einer gewissen Anzahl an Leuten diesen Post aus. Also nicht erstmal 10 Millionen, sondern erstmal 100, dann 1000, dann 10.000 etc. So würde ich es einschätzen. Aber dann eben zu gucken, okay, das erste Nutzersignal, like, okay. Danach hat's erwähnt, dieses Durchwischen, Verweildauer, dann Kommentare und dann irgendwann abspeichern. Also wenn ich den abspeichere, dann muss der mir ja irgendwie wichtig sein. Ne? Wenn ich den kommentiere, ist der auch wichtig, aber abspeichern für die Zukunft zeigt ja nochmal enorme Relevanz. Aber wenn ich den sogar nehme und meinen Freunden oder meinem Umfeld zeige, dann wäre das aus meiner Sicht sozusagen das krasseste Nutzersignal. Ja. Das kannst du aber ja nicht mehr sehen, ne?
Eben, ja. Deshalb ist es super schwierig. Also du kannst es nicht sehen. Du hast natürlich total recht. Aber wenn man es halt nicht sehen kann, ist es halt super schwierig auszuwerten. Ne? Aber auch das ist jetzt auch wieder eine Mutmaßung. Also es gibt halt keine Infos dazu. Und auch was Speicherungen angeht, hat sich Instagram auch irgendwann mal offiziell geäußert. Die haben einen Blog, wo sie sich immer mehr äußern und auch da gesagt, dass eigentlich Speicherungen, also es gibt keine offizielle Statement, was auch sagt, dass irgendwie Speicherungen oder Teilen oder was weiß ich, dann dazu führen, dass du höher gerankt wirst. Aber wie du sagst, ist es natürlich so ein Signal, was bedeutet, dass die Leute sich schon mal irgendwie länger mit deinem Beitrag beschäftigen. Also, dass er relevanter ist. Wir sehen es bei mir immer. Wir haben ab und zu mal auch so persönliche Postings eingestreut, also einfach für die Brand, für die bestehende Community. Aber dieser Post wird never viral, der wird nicht gespeichert. Es ist es ist nice to have, so für die bestehende Community. Es wird aber in den seltensten Fällen viral, weil halt eben, warum sollte ich jetzt ein Bild von Caro abspeichern?
Ja. Und dann in Bezug auf Livestreams hier bei Instagram, wenn ihr sozusagen mir oder uns einen Gefallen tun wollt, dass dieser Livestream auch im Nachgang möglichst viel ausgespielt wird, dann könnt ihr jetzt schon mal beginnen und ein paar Kommentare schreiben. Auch das wird der Algorithmus sicherlich beherzigen. Und das finde ich ja ganz spannend. Instagram hat jetzt diesen Abzeichen-Modus noch eingeführt, hier auch bei Livestreams, sodass du Abzeichen kaufen kannst. Also sehr wahrscheinlich würde ich es jetzt so sehen, wenn Menschen sogar bereit sind, für den Inhalt Geld zu bezahlen, dann muss der Inhalt ja enorm wertvoll sein. Mhm. Also da auch die Bitte, wenn euch das gefällt, ein Abzeichen zu kaufen, nicht um mich zu bereichern, sondern das Geld wird dann auch gespendet. Aber es hilft eben dann auch nochmal in der Folge, dass es deutlich mehr ausgespielt wird. Und ja, zu deiner Frage, Ricarda, der Livestream wird auch abgespeichert unter IGTV. Was sind denn aus deiner Erfahrung, wie lange machst du das überhaupt schon und was sind aus deiner Erfahrung auch jetzt mit deinen ganzen Coaches so die größten Fehler, die immer wieder auftauchen? Warum scheitern Menschen da drin?
Also ich habe ja angefangen 2015 mit einem Fashion-Blog. Dann habe ich mir erst ein bisschen, ich bin über Umwege in dieses ganze Coaching und Online-Business gekommen, habe ich mir daraus einen Do-it-yourself-Blog, einen Bastel-Blog aufgebaut, habe dann sehr viele so Anleitungen geteilt und habe dann das, was ich da gelernt habe, dann weiter verpackt in Online-Kursen. Also wie kannst du dir eben als Blogger über Pinterest, Instagram Reichweite aufbauen, das dann verpackt als Online-Kurs. So bin ich ein bisschen, ist meine Hintergrundstory, bin ich da hingekommen. Und deshalb erzähle ich das, mein großer Fehler war eben damals mit dem Fashion-Blog, als ich angefangen habe, dass ich halt einfach super viel Ego-Inhalte gepostet habe. Also so die klassischen Fashion-Outfits, irgendwelche Selfies. Und dann habe ich mich 2015 gewundert, warum das keinen interessiert. Bis ich dann irgendwann mal mit Schrecken festgestellt habe, ja, es interessiert halt einfach niemanden, was Klein Caro macht. So. Und dann bin ich darauf gekommen, so habe ich angefangen, okay, komm, ich suche mir jetzt diese Nische, damals dieser Bastelblock, und ich fange jetzt an, Mehrwert zu teilen. Das waren Anleitungen, Bastelanleitungen. Und das hat dann schon mal, das war so die erste Stufe, hat dann schon mal sehr gut funktioniert. Dann bin ich gewachsen, hatte damals in meinen besten Zeiten, ich glaube, knapp 80.000 Follower auf Instagram, den Account, ja, ist archiviert, gibt es noch, aber archiviert. Genau, und deshalb so die größten Fehler, die ich immer wieder sehe, keine Nische, also auch damals mein Fashion-Blog eben Beauty, Lifestyle, Fashion, private Posts, Gelaber, nichts Nischiges, nichts Handfestes. Der zweite Fehler, kein Mehrwert, also gedacht mit einem Selfie oder ich sag immer die Kaffeetasse, guten Morgen, ich bin heute aufgewacht und ich. Und da wären wir schon beim nächsten, zu viel Ego. Das ist zum Beispiel auch ein riesen Learning bei mir, auch Copywriting haben wir eine Weiterbildung vor ein paar Monaten gemacht, wo wir auch nochmal im Team gelernt haben, dieses ich zeige dir, nee, versuche es weg von dem ich zu worden, du erfährst oder du lernst hier, das hat den Vorteil für dich. Und genau, also wenn man einen Instagram-Account aufbaut, dann eben immer bedenken, was hat das für einen Mehrwert für eine andere Person? Kann ich jemanden motivieren? Lacht jemand bei meinem Posting? Also es ist vielleicht Humor oder wie bei deinen Buchtipps. Ich schaue mir deine Tipps, bei deinen Buchempfehlungen, ich schaue mir die Empfehlung an und dann kaufe ich deine Bücher nach und bin mega inspiriert und denke mir so, geil, danke Maurice, dass du hier coole Bücher teilst. Ja, dieses Weg von dem Ego hin zu, wie kann ich anderen Menschen helfen, ja eigentlich auch die Grundlage in einem funktionierenden Unternehmen. Das ist eben, was ganz viele falsch machen und dann kein Durchhaltevermögen haben. Dann schnell frustriert sein, oh, keiner interessiert sich für mich, ich schmeiß alles wieder hin.
Ja, ist ganz lustig, dass du das sagst, weg vom Ego. Ich habe auch irgendwann die Entscheidung getroffen. Also ich hatte eine Zeit lang immer auf meiner Profilseite so, ich sag mal, persönliche Bilder. Und dann habe ich das mit den Büchern nur in den Stories gemacht. Ja, so war das früher. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, also genau aus diesem Aspekt, so tolle Urlaubsbilder oder Bilder in einem coolen Auto oder protzige Bilder, das können andere viel besser als ich. Ja. Das ist kein Mehrwert, das ist auch keine, weiß ich nicht, für den einen oder anderen mag das noch eine Inspiration gewesen sein, aber ich bin der Meinung, das können andere viel, viel besser. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ja, aber was können denn andere nicht so gut? Ja, was macht dich denn dann irgendwie schon besonders? Und es war dann einfach der Fakt, dass ich eben zwei Bücher die Woche lese und dann auch, was hat denn wirklich Mehrwert? Also es waren genau diese Fragen und dann war mein Gedanke, na, ich finde es schon cool, wenn ich irgendwie mal so eine Buchempfehlung, eine Rezension sehe, eine Einordnung sehe und dann irgendwie mal die 10 wichtigsten Seiten aus dem Buch mal anlesen kann. Ne? Und so entstand quasi dann diese Idee und diese Entwicklung weg vom Ego. Und Tatsache, seitdem ich das gemacht habe, ich weiß gar nicht, was das war, ist mein Wachstum auch noch mal viel, viel schneller gegangen.
Ja. Und was ich auch noch mal kurz einschieben möchte, das heißt natürlich jetzt nicht, dass man jetzt gar keine persönlichen Beiträge mehr postet. Also auch sowas, hatte ich ja auch kurz erwähnt, kann natürlich schon wichtig für dein Branding sein. Oder wenn du jetzt eine bestimmte, dir so einen jetzt Brandgefühl aufbaust. Es gibt ja auch viele Coaches, die sich dann irgendwie mit einem teuren Auto fotografieren und was weiß ich. Und natürlich kann das auch schon strategische Gründe haben, dass man eben sagt, ich möchte mir da jetzt die Brand aufbauen, ein bestimmtes Bild vermitteln oder ich teile vielleicht mal einen nahbaren Post, was Privates. Kann natürlich schon auch, oder das hilft natürlich schon, aber man sollte es dann eben nicht übertreiben oder eben ein gutes Mittelmaß behalten. Es gibt natürlich auch die, auch noch meine Randnotiz, weil es wird dann oft gefragt, ja, aber es gibt ja auch die Stars und Celebrities, die nur Selfies posten. Ja, wenn du halt schon irgendwo anders Bekanntheit aus dem Fernsehen hast oder sowas, dann kannst du natürlich Instagram auch einfach nur nutzen, weil du sowieso bekannt bist, weil sich die Menschen sowieso für dich privat interessieren und dann deine Personenmarke weiter auszubauen. Aber wenn du jetzt halt noch nicht irgendwie aus dem Fernsehen irgendwie krass bekannt bist, dann macht das halt auch Sinn und fühlt sich auch für mich super gut an, weg von diesem Ego und hin zu ja, Inhalten auch mit Substanz.
Ja. Mhm. Dann, du zeigst ja Menschen quasi auf, wie sie aus ihrem vorhandenen Wissen, so verstehe ich das, einen, ich sag mal, für den Nutzer oder für den Kunden gewinnbringenden Online-Kurs zum Beispiel aufbauen. Ja. wie sie Reichweite gewinnen können, weil was bringt das beste Produkt, wenn das keiner findet, ja. Ich habe ja zum Beispiel ich habe auch ein digitales Produkt, Smart Seller Academy, wie ich es gemacht habe. Ich habe erst mal verkauft und dann das Produkt gebaut, weil ich mir Geil. Gesagt habe, was Mal bringt auch. Mir das beste Produkt der Welt, wenn es am Ende keiner kauft. Und wir haben quasi eine Landingpage gebaut. Dann haben wir übrigens, was enorm krass geklappt hat, also es ist im B2B-Bereich, ja, unsere Zielgruppe sind Geschäftsführer, Vertriebsleiter, LinkedIn-In-Mail-Nachrichten. Also nicht die Ads in der, ja. bei LinkedIn, die sind sauteuer, da verbrennst ja. du meiner Erfahrung nach immer richtig viel Kohle, ja. sondern diese In-Mail-Nachrichten. Und in diesen In-Mail-Nachrichten haben wir einen Mehrwert uns einfallen lassen, nämlich einen Trainingsplan für Vertriebler. Und ich schreibe quasi mit dieser In-Mail-Nachricht ja. die Leute an, also dafür zahlen wir Geld. Ja. Und da steht so geführt drin, du bist auch Vertriebsleiter, mir geht's genauso, schau dir mal meinen Trainingsplan an, wie trainierst du? Dann können die sich das downloaden, aber müssen dann automatisch ihre Daten angeben und die sind ja bei LinkedIn häufig sowieso hinterlegt, sodass sie da nichts eintragen müssen, sondern einfach auf Download klicken, bestätigen und dann haben wir die Daten und dann haben wir die quasi angerufen und terminiert, ja? Und dort kriegen wir ein Lead für so 10 bis 15 Euro. Im Schnitt und unser Produkt kostet 6.000 Euro pro Person. Unser Durchschnitts-Deal-Size ist irgendwie bei 30.000. Enorm geiler Weg, ja. Und da habe ich es eben auch so, oder da habe ich so gemacht, dass wir erst das gemacht haben, dann verkauft, dann hatten wir eine Deadline, weil unser Produkt war ja schon in unseren Köpfen, sonst kann ich auch nichts verkaufen, aber ich wusste schon, was ich da machen will mit meinem Geschäftspartner. Aber das war auch so eine coole Erfahrung. Aber was ich fragen wollte, war, jetzt glaube ich, dass viele...
Digitale Produkte? Ich muss mal ganz kurz nicht erschrecken. Ich muss mal einen AirPod raus, weil der hat nur noch 10%, aber jetzt hörst du mich immer
noch, oder? Hörst du mich noch? Ja, geht. Hörst du mich? Test, test. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Jetzt bist du raus. Ja, musst du den 10% halt wieder nehmen.
Ich höre dich leider gerade nicht mehr. Einen Moment.
Ah, okay. Dann gibt's eine Trinkpause für alle.
Hörst du mich?
Jetzt?
Hört ihr mich?
Ja, jetzt höre ich dich. Ja.
Meine AirPods, die sind ein bisschen alt, leider. Sorry für die kleine Unterbrechung.
So, jetzt ist, glaube ich, besser. Ja. Sag nochmal was. Ja,
ja, ich habe jetzt nur noch, gleich geht der eine auch aus, glaube ich.
So. Okay, schauen wir mal, wie es läuft. Also meine Frage ist so ein bisschen, ab wann habe ich denn genug Wissen, um so einen Kurs aufzubauen? Weil ich glaube, der Fisch sieht am wenigsten das Wasser um sich herum. Mhm. Also wenn du irgendwas gelernt hast im Leben, dann hältst du es so ein bisschen für selbstverständlich und weißt gar nicht mehr, dass diese Learnings enorm wertvoll für andere Menschen sind. Ja? Ja. Was denkst du dazu?
Ja, das ist ein mega wichtiges Thema. Das haben wir auch bei vielen meiner Kundinnen oder auch potenziellen Kundinnen, dass ganz, ganz, ganz viele ihr eigenes Wissen unterschätzen und so ein bisschen in ihrer Expertenblase sind und dann eben davon ausgehen, ja, das, was ich kann, das ist ja selbstverständlich und ich habe nicht das Recht dazu, also das anderen Leuten zu vermitteln. Ich müsste erst noch tausende Weiterbildungen und Zertifikate, natürlich in manchen Themenfeldern wichtig, gerade wo es irgendwie gesetzliche Regelungen gibt, kleine Randnotiz. Genau, aber was ich eben auch versuche, gerade Frauen zu ermutigen, da so mutiger zu werden und eben zu sagen, das ist so mein Merkspruch, das ist aus dem Buch Die 4-Stunden-Woche, glaube ich. Hast du wahrscheinlich auch gelesen, oder?
Ja.
Da sagt der Autor, du musst nur einen Schritt weiter sein als deine potenziellen Kundinnen und Kunden. Also wenn ich jetzt einen, Facebook-Werbeanzeigen-Online-Kurs verkaufe, dann muss ich jetzt nicht mich mit Mark Zuckerberg oder einem Facebook, weiß ich nicht, Guru vergleichen. Aber wenn ich das zum Beispiel Anfängerinnen und Anfängern verkaufe, die noch gar keine Ahnung von Facebook-Marketing haben, Und ich habe schon 100.000 Euro Werbebudget oder weiß ich nicht, 10.000 Euro Werbebudget verwaltet. Ich weiß so ungefähr, was heißt, ich weiß ungefähr, aber ich bin sicher im Werbeanzeigenmanager. Ich kenne mich da gut aus, aber ich bin eben noch kein krasser Guru. Dann reicht doch aber das Wissen, um Anfängerinnen und Anfängern zu zeigen, wie sie jetzt ihre erste Werbeanzeige zum Beispiel aufbauen. Und das versuche ich immer zu predigen, sodass mehr Menschen den Mut bekommen, ja, ihr Wissen, was tatsächlich ja da ist, wo aber viele eben denken, ah, ich kann das doch nicht, ich bin auch nicht gut genug, das einfach mal in einem Online-Kurs zu verpacken, weil oder auch in einem Coaching, einer Dienstleistung, wo auch immer, muss das auch kein Online-Kurs sein, weil ja auch nur dadurch, habe ich ja auch angefangen, dass du halt einfach mal ins kalte Wasser springst, mal ein Produkt auf den Markt bringst, solange es jetzt nicht, ich spreche jetzt nicht davon, Pyramidensysteme und irgendwie einen Schrott zu verkaufen. Also es geht schon um ehrliche und ernsthafte Produkte, aber irgendwo muss man halt auch mal anfangen. Und da sind viele viel zu schüchtern. Ja, zum Beispiel auch bei mir, als ich angefangen habe, ich hatte ja damals den Blog, DIY-Blog, also Bastelblog, und ich hatte mega gute Reichweite auf Pinterest. Das war damals so meine große Plattform, auf der ich bekannt geworden bin. Und da dachte ich immer so, ja, das ist doch voll normal, die Reichweite, die ich da habe. Und ich bin sehr analytisch, habe dann immer meine so Pins ausgewertet und Grafiken erstellt. Und da hatte ich mal angefangen, Einzelcoachings anzubieten. Ich wurde dann angefragt und dachte auch erst so, oh Gott, Hilfe, jetzt fragen die mich da an. Ich habe ja gar keine Ahnung, ich bin ja da noch nicht Expertin genug. Und erst als ich dann auch mal mit meinen Kundinnen und Kunden, damals noch kostenlos, glaube ich, gemacht, ins Gespräch gekommen bin, habe ich dann gemerkt, so krass, das, was für mich selbstverständlich ist, eine Grafik in einem richtigen Format zu erstellen, war für viele so, hä, was, ich muss auf Pinterest im Hochformat posten? Wow, Game Changer, danke, danke, danke. Also auch da vielleicht der Tipp, dass man einfach mal anfängt. Und das predige ich auch zum Beispiel mit einem Einzelcoaching. Man kann es auch am Anfang kostenlos machen, wenn man sich total unsicher ist. Würde ich jetzt nicht lange empfehlen, aber vielleicht mal so ein, zwei Coaching-Sessions kostenlos anbieten und dann eben besseres Gefühl für die Kunden zu bekommen. Ja, mega wichtig.
Ja, das finde ich schön, dass du das sagst. Weil diese Coaching-Branche ist ja insgesamt, ich würde schon sagen, gerade ganz schön verrufen. Es gibt so den Anti-Coach und so, also schon Leute, die da auch enorm haten gegen. Und ich bin da sehr, sehr bei dir. Also heute hat mich zum Beispiel jemand angeschrieben, ich lese gerade ein Buch. Und dann sagt er, warum liest du denn so ein Buch von so jemandem? Gucke ich so auf die Rückseite des Buches. Ah, der verwaltet halt einen Fonds von 2,5 Milliarden und schlägt seit 10 Jahren den Markt. Reicht für mich, mal ein Buch von dem zu lesen. Dann sagt er zu mir, es gibt aber auch Leute, die verwalten einen Fonds von 80 Milliarden. Warum liest du denn nicht so eine Bücher? Ja, und das finde ich, und das trifft eben auch in dieser, was du sagst, es gibt halt für jeden Bereich den passenden Trainer auch, den passenden Lehrer, ja. Und warum sollte jetzt sozusagen Tony Robbins, meinetwegen der höchste Mindset-Coach, den es gibt auf dieser Welt, jedenfalls der sozusagen der erfolgreichste, was den Umsatz angeht, der muss ja auch jetzt keinem Junior in einer Einzelsession beibringen, was Glaubenssätze sind. Oh, jetzt bist du wieder weg. Ah, jetzt bist du wieder da, Caro.
Ja, jetzt habe ich, könnt ihr mich mal gut hören? Jetzt habe ich schlechtes
Jetzt hören Mikro. Wir dich. Nee, das geht schon. Okay, oder? Das passt schon. Ein bisschen hat anders.
Das Ganze, aber. Ich habe mir extra neues Equipment gekauft. Das hat alles den Geist aufgegeben. Jetzt mache ich es ganz oldschool mit iPhone-Mikro. Wir waren bei Tony Robbins.
Ja, genau. Also wenn jetzt zum Beispiel Tony Robbins, also so dieser Kommentar, den ich bekommen habe, das hieße ja Tony Robbins, also der Anfänger sollte jetzt zu Tony Robbins gehen und am besten eine Einzelstunde buchen bei ihm. Ich glaube, die kostet 100.000 Dollar eine Stunde bei Tony Robbins. Und warum muss jetzt Tony Robbins dem Anfänger Glaubenssätze zum Beispiel erklären? Ne? Das kann doch zum Beispiel erstmal ein Coach tun, ja, der das gelernt hat, ja. Und ich sehe das auch so vom Mindset her, du kannst von jedem Menschen etwas lernen und dementsprechend reicht es dir doch auch dann entsprechend so einen Coach dort zu suchen.
Ja, und vielleicht auch jemand, der jetzt gerade zum Beispiel Mindset-Arbeit vielleicht damit erst anfängt oder zum Beispiel nehmen wir mal an, es ist jemand, der ist Coach für Menschen, die sich jetzt gerade erst selbstständig machen wollen, so Gründungscoach, wie machst du das mit der Krankenversicherung und so weiter, dann ist doch der vielleicht viel näher dran an der Zielgruppe, weil er ja diesen Weg vielleicht auch erst vor kurzem selbst gegangen ist, als jetzt so, das nochmal Thema Facebook-Werbeanzeigen, Online-Kurs, da kann der, ich kenne mega krasse Gurus, so von OMR, die da die ganzen Ads machen und so, aber die können vielleicht nicht so gut erklären, um ehrlich zu sein, wie jetzt jemand, der voll nah dran ist, der sagt, boah, ja, ey, Werbekonto einrichten, ich weiß genau, es fühlt sich voll kompliziert an und genau, wie du eben auch sagtest, dann musst du auch nicht vom krassesten Guru lernen und es kommt auch bei, gerade bei Online-Kursen ist nochmal was ganz Wichtiges, kommt es auch nicht darauf an, dass du der krankeste Guru bist, sondern dass du Wissen auch gut verpacken kannst, dass du es strukturieren kannst, dass du deinen Kundinnen und Kunden einen Fahrplan anbieten kannst, dass du sie an die Hand nimmst und eben nicht, dass du die kompliziertesten Theorien teilst, weil das wollen die Leute ja gar nicht. Die Leute wollen ja, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, die wollen von A nach B gebracht werden. Und dieses ja, mit welcher Strategie oder mit welcher verrückten Theorie funktioniert das, ist schon wichtig, aber vielleicht nicht das aller Wichtigste. Dem Kunde geht es ja darum, eben sein Ziel zu erreichen, von A nach B zu kommen. Ja.
Und du hast gerade angesprochen, so die Selbstständigkeit. Du hast vorhin gesagt, dass du 11 Mitarbeiterinnen inzwischen hast, einen 7-stelligen Umsatz. Inzwischen kannst du dir leisten, Expertise auch einzukaufen auf Gebieten, wo du nicht so stark bist. Mhm. Als Gründerin musst du ja häufig, ich sag mal, ein ganz breites generalistisches Skillset schon irgendwie mitbringen. Du musst Wissen in Marketing haben, du musst irgendwie Wissen im Vertrieb haben, wie verkaufst du das denn dann auch? Du musst irgendwie dieses Produktwissen haben, jetzt wie bei dir, ne, wenn man sowas machen will, wie baut man denn so einen Kurs auf? Da muss man vielleicht buchhalterisches Wissen haben, Gründerwissen, Zuschusswissen, Steuerberaterwissen und so weiter. Mhm. Also einen ellenlangen Strauß. Ja. Wie erging es dir in deinen Anfängen und wie hast du dir das notwendige Wissen da aufgebaut?
Ja, wir hatten es erst gerade, ich habe gerade mit meiner Assistentin hatten wir gerade geredet, wir haben gerade noch so ein paar Steuersachen aus 2018, die da noch ein bisschen schief gelaufen sind, wo ich eben auch gerade zu ihr gesagt habe, so wie ich halt angefangen habe, ich habe halt einfach mal gemacht, ich habe viel gegoogelt und alles versucht nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, aber habe mich dann schon sehr schnell dran gewöhnt, dass man halt Learning by Doing machen muss. Und ja, jetzt haben wir gerade noch so ein paar Sachen, die wir da irgendwie, wir haben natürlich einen Steuerberater, aber die da damals noch in der EU irgendwie umsatzsteuertechnisch, glaube ich, falsch verbucht wurden. Und das kriegen wir schon alles hin. Und ja, aber es ist mir gerade auch wieder so bewusst geworden. Ja, krass, damals 2018, ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber da passieren dann halt auch vielleicht Fehler und man macht das nicht alles perfekt. Also ich bin vielleicht auch da, jetzt gerade, als ich auch angefangen habe mit meinem Teamaufbau vor 2 Jahren, ja, da die ersten Bewerbungsgespräche waren natürlich von meiner Seite her mega aufgeregt. Jetzt nicht die besten, aber auch da vielleicht so ein bisschen, wie sagt man das auf Deutsch, gnädig, aber nett zu sich selbst zu sein und eben dann nicht zu sagen, oh, du bist ja so ein Niemand, jetzt hast du das Gespräch wieder verkackt oder das erste Verkaufswebinar, jetzt stell dich nicht so an, dass man einfach nett mit sich selbst ist, mitfühlen mit sich selbst ist und eben immer sagt, ich mache es nach bestem Wissen und Gewissen, ich recherchiere, ich bilde mich weiter, aber am Anfang wird es halt nicht perfekt sein. Und ja, das hat mir immer so dieses, ich glaube, ich war am Anfang auch da schon zu hart mit mir. Ich habe halt sau viel, deshalb auch meine Regel, nach 20 Uhr muss ich Feierabend machen, weil ich halt früher mich da total geknechtet habe und immer, jetzt musst du das noch besser und dies und das ist noch nicht perfekt. Und man kann aber, daran glaube ich auch, du kannst wirklich viel lernen, wenn du, ja, googelst, wenn du dich mit anderen austauschst, wenn du auch mit so einem gesunden Menschenverstand an die Sache rangehst, zum Beispiel das Thema Mitarbeiter, Bewerbungsgespräch, habe ich mir halt peu à peu dann immer mehr ein Skript aufgebaut, mit anderen gesprochen, wie machst du das? Oh cool, die Frage könnte ich stellen. Und das Learning by Doing mir eben angeeignet und so mache ich es immer noch. Also gerade bin ich dabei, die ersten Immobilien zu kaufen, Aktien, Altersvorsorge und ja, mache ich auch Learning by Doing. Und dann werde ich vielleicht auch mal einen schlechten Deal machen. Aber ich kann doch stolz auf mich sein, allein dafür, dass ich es einfach mal ausprobiert habe. Dafür sollte man sich viel häufiger feiern, weil man da, also ich kenne es aus meiner Community, viele sind viel zu hart mit sich. Und dann fangen sie vielleicht gar nicht erst an, weil sie so Angst haben. Ja. Mhm.
Ja, also mit Steuerrecht und Steuerberatung habe ich auch ganz viele negative Erfahrungen in meinem Leben gesammelt, gerade mit Steuerberatern, weil ich oft den Eindruck bekommen habe, dass sie nur zum einen der erweiterte Arm des Finanzamtes sind und nicht mein verlängerter Arm. Und ja, zum anderen eher sowas wie Buchhalter. Also sie haben mich nie wirklich beraten, sondern sie haben das ausgeführt, was ich ihnen hingeschmissen habe. Also Belege, und dann haben die das irgendwie verbucht. Und ich dachte immer so, ja, wann geht jetzt die Steuerberatung los?
Ich auch, dass man das mal checkt. Ich am Anfang auch total. Ich hatte einen, der hat auch damals 2018 Fristen verpennt. Und ich so, hä? Muss ich den jetzt an die Frist erinnern?
Ja, also da habe ich dann wirklich auch so genau so eine krassen Beispiele erlebt. Und ich habe jetzt hier auf Instagram auch jemanden kennengelernt, auch Steuerberater, den Johannes. Und der hat tatsächlich, und das finde ich ganz interessant, der war ganz unglücklicher Steuerberater, weil seine Familie waren alle Steuerberater, sein Vater, sein Bruder. Und er eben auch, und der war ganz unglücklich da drin und hat dann irgendwann sozusagen sein Outing gehabt und gesagt, nee, das ist scheiße, das will ich nicht mehr. Und was er jetzt macht, ist eigentlich, was ich unter Steuerberatung verstehe. Mhm. Er entwickelt quasi für Unternehmer Unternehmenskonzepte, steuerliche Konstrukte und macht die Beratung, und seine Kanzlei, sein Bruder und so weiter, die machen halt das andere, ja. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und mit ihm mache ich jetzt auch einen Steuerpodcast, da kannst du auch mal reinhören.
Cool.
Da sind sehr viele Dinge drin, und die ich dann auch mal übersetze. Also Johannes erzählt es in seiner Sprache und ich übersetze es dann. Ja, also da mal ein bisschen Werbung zum Thema Steuerberatung, weil ich das so ein wichtiges Thema finde. Ich sage tatsächlich, Steuern sind Chefsache, weil ansonsten verlässt du dich auch irgendjemand Dritten, und so wie du sagst, da passiert wirklich so viel Scheiße in dem Bereich, ist jedenfalls meine Erfahrung.
Ja, total, und auch immer dieses, witzigerweise Thema Steuern, ich habe deine Videos bei Riot Capital mir auch alle angeschaut, du warst ja mehrmals zu Gast und nutzt die jetzt auch unbezahlte Werbung für eine meiner Firmen, für so Aktienverbuchungen. Ganz cooler digitales Steuerangebot, kann man sich mal anschauen, Riot Capital. Und was wollte ich jetzt sagen, genau, da meinte ich eben auch, du musst dich halt selbst damit beschäftigen. Also auch immer diese Eigeninitiative haben, jetzt gerade beim Thema Steuern oder Mitarbeiter einstellen. Also jetzt nicht denken, oh cool, da gibt es jemanden, der macht mir das alles schon. Ich muss mich da jetzt nur hinsetzen und bekomme das Ganze serviert. Also sich wirklich selbst verantwortlich dafür sein. Jetzt eben auch, ich habe mir jetzt gerade sehr viel so überlegt, war ja bei dir auch dieses Interview bei Riot Capital, wie man in einer GmbH Aktien kaufen kann, dass das eben deutlich günstiger ist in der Versteuerung, als jetzt, wenn man es privat kauft, was weiß ich. Und ja, sich da einfach seine eigenen Gedanken und dann auch seine eigene Meinung zu bilden. Und ja, auch immer, ich sag dann auch immer, es gibt kein richtig oder falsch. Also deshalb, so das Credo in meinem Unternehmen, mach es so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Vielleicht willst du ja gar kein Millionen-Business aufbauen, dann mach es nicht. Mach dir deine eigenen Gedanken, aber denke nicht, dass das jetzt jemand für dich auf dem Silbertablett eben dir die perfekte Lösung präsentiert, weil die gibt es nicht. Ja.
Bei dem Thema Selbstständigkeit, ich nehme an, bei dir in deinem Kurs sind viele dabei, die noch nicht selbstständig sind und so den Schritt in die Selbstständigkeit planen. Welche Punkte sollten denn aus deiner Sicht bei diesem Schritt unbedingt beachtet werden?
Boah, das ist natürlich ein großes Thema. Witzigerweise, kleine Randnotiz, sind es gar nicht so viele. Wir haben nämlich mal vor kurzem ausgewertet, auch wichtige Sache, sich nicht auf sein Bauchgefühl verlassen, Statistiken anschauen. Da haben wir auch ausgewertet in Kundenumfragen, dass viele eigentlich schon selbstständig sind, aber die sind noch nicht digitalisiert, haben eine Expertise und wollen die digital verpacken. Ne? Das hat mich nämlich auch überrascht, weil ich dachte auch, bei mir sind viele, die noch nicht selbstständig sind, aber tatsächlich sind viele selbstständig. Welche Punkte sollte man beachten? Also das ist jetzt auch hier wieder meine unzensierte persönliche Meinung. Ich weiß, dass es auch andere sehen es anders. Ich bin eher jemand, als ich angefangen habe, war mir erstmal tatsächlich der Umsatz wichtig. Also bevor ich mich jetzt mit dem perfekten Steuerkonstrukt vielleicht damals auch beschäftigt habe, ich habe als Einzelunternehmerin angefangen, war es erstmal wichtig, mal anzufangen, mal zu schauen, funktioniert denn mein Produkt überhaupt? Kann ich denn da damit das erste Geld verdienen? Und das ist meine persönliche Herangehensweise. Als ich dann gemerkt habe, okay, es funktioniert, habe ich angefangen, mal Buchhaltung zu machen. Jetzt nach ein paar Monaten, jetzt nicht nach irgendwie 10 Jahren, auch keine Steuerhinterziehung oder irgendwas. Dann habe ich meine GmbH gegründet. Dann habe ich die ersten Mitarbeiter eingestellt. Und so ist mein Credo, sich langsam rantasten, schauen, dass man recht schnell Geld verdient, weil das natürlich Sicherheit gibt. Du kannst damit deine ersten Mitarbeiter einstellen. Genau, und kannst, siehst eben, erstmal funktioniert denn meine Produktidee überhaupt, bevor man sich da jetzt verkünstelt mit die perfekte Schnörkelschrift, perfekte doppelstöckige Holding, GmbH und was weiß ich. Erstmal musst du Geld verdienen, ne? Ja.
Ja, da bin ich total bei dir. Ich habe es nämlich auch aus eigener Erfahrung schon mal gehabt. Ich hatte gemerkt, da ist so eine Idee, die werde ich super gut verkaufen können. Das war damals, ich glaube 2013, ging um Google AdWords in der Gastronomie. Also da war das noch nicht so ein großes Thema wie heute. Und dann habe ich das mit 2 Kumpels, dachte ich mir, die haben beide so gerade was gesucht, waren gute Typen. Und ich dachte mir so, ja, also wir fangen mal an, ihr verkauft es, wenn ihr das verkauft, ich werde es auf jeden Fall dann auch hinkriegen und dann kündige ich meinen Job und dann machen wir das zusammen. Und dann haben wir erst mal so überlegt, ja, wie, welche Rechtsformen und dies und das, ja, und haben uns 1000 Sachen überlegt, bis wir mal zum Kunden gegangen sind oder zum potenziellen Kunden, ja. Hat ewig gedauert. So, dann stand irgendwann die UG als Rechtsform und dann sind wir losgelaufen. So. Und dann haben wir gemerkt, oder dann haben die beiden gemerkt, hey, die kriegen das gar nicht verkauft. Und dann haben wir es irgendwann sein gelassen. Mhm. Und wenn du eine GmbH oder eine UG ist ja auch eine juristische Person, ja, fast dasselbe, diese Dinger kannst du nicht mal eben wieder ohne also für lau mal eben wieder schließen, ja. Das heißt, das klar kannst du dir da Holdingstrukturen bauen, die dann steuerlich bei einem gewissen Gewinn deutlich besser sind, als wenn du als Einzelunternehmer irgendwie 42% versteuerst am Ende auf deinen Gewinn. Aber hab doch erstmal den Gewinn und dann versteuerst du eben am Ende vielleicht im ersten Jahr nochmal etwas mehr und baust dir dann deine Konstrukte auf. Aber eben genau wie du sagst, sozusagen erstmal loslaufen. Mhm. Ich habe heute meine Geschichte von der Smart Seller Academy erzählt. Also verkauf doch erstmal oder auch mit diesem Produkt bauen. Ich sehe das so oft, die Leute bauen ein Produkt, dann gehen sie auf den Kunden zu und sagen, guck mal, was ich für ein geiles Produkt habe. Dann stellen sie fest, der Kunde will aber was ganz anderes. Das soll nicht rund sein, sondern eckig. Scheiße, ist aber rund.
Oh mein Gott.
Ja. Und deswegen sozusagen mit so einem MVP, also mit so einem minimal brauchbaren Produkt loszugehen auf den Kunden, dann sagt er dir, ja, ist schon ganz cool, aber das. Und das wird dann, das sagen dir auf einmal 10 Menschen, alle sagen das. Dann kannst du es ändern und dann weiterzumachen. Ne?
Ja. Ja, total. Ja, und ich muss auch sagen, ich weiß auch nicht, warum, aber als ich angefangen habe, ich habe ja super jung angefangen, wie alt war ich da, vielleicht so 20, 21, da habe ich halt auch einfach mal gemacht. Ich habe da auch gar nicht so viel nachgedacht. Manchmal denke ich, oh, krass, altes Ich. Manchmal hätte ich gerne diese Unbeschwertheit, weil jetzt zum Beispiel beim Thema Immobilien, habe ich mich auch echt dann irgendwann zu mir selbst gesagt, so, das hörst du mal auf, dir da jetzt auch zu überlegen, in welcher Konstrukt machst du doch eine Immobilien-GmbH, wie, in welcher Rechtsform kaufst du das und wie und was, das perfekte Anschreiben, jetzt mach doch einfach mal, besichtige doch einfach mal und mach dir da jetzt doch nicht so den Kopf. Und als ich angefangen habe, irgendwie halt diese Unbeschwertheit, habe ich auch damals ja, wie gesagt, die ersten Produkte, die ich hatte, das waren auch Einzelcoachings. Dann irgendwann wurde aus dem Einzelcoaching ein Gruppencoaching und aus dem Gruppencoaching dann ein digitales Produkt, was in meinen Augen die beste Form ist, um Produkte zu verkaufen. Es ist natürlich skalierbar, aber vielleicht für Anfänger nicht die absolut perfekte Sache. Dann einfach mal anfangen und ja, sich eben langsam rantasten, sich nicht verrückt machen.
Ja, das habe ich letztens auch gelesen. Auch das Alter ist ja von vielen so ein Punkt. Sozusagen dieses Alter zum Vorteil zu machen und das Alter zum Alleinstellungsmerkmal zu machen. Also hey, ist doch krass, wenn du mit 20 bereits Coach für irgendwas bist, ja, ist doch sehr beeindruckend vielleicht auch. Also wenn man das im Mindset richtig hat, kann man daraus, glaube ich, eine richtige Marke machen. Mhm. Ja, ich hatte mal ein Beispiel, ein großer Konzern, der sagte zu mir, ich glaube 2013, 2014, Maurice, sag mal, wir suchen jemand für Facebook-Ads. Dann sage ich, okay, was soll der denn können? Naja, schon so 10, 15 Jahre Berufserfahrung in dem Bereich. Und ich schon, ihr wisst schon, wann Facebook Ads überhaupt erlaubt hat. Und Facebook Ads, sie haben gestartet 2007, da ging das mal los mit Ads, ja. Also es war gar nicht möglich, überhaupt 10 Jahre Berufserfahrung in dem Bereich zu haben, ne? Ja. Und gerade in so einen Branchen ist es doch fast schon richtig cool, wenn du jung bist, weil du dann doch richtig verkörpern kannst, dass du sozusagen am Puls der Zeit bist und nicht, wenn du jetzt 60 Jahre alt bist, naja, dann gab es irgendwie die Firma Facebook 40 Jahre deines Lebens noch gar nicht.
Ja. Und natürlich, was man da auch dazu sagen muss, ist vielleicht, also Ergebnisse zählen. Die Ergebnisse, die du für dich erzielt hast, aber viel wichtiger, die Ergebnisse, die du für deine Kunden erzielst. Und wenn es hier so ein junger Facebook-Werbeanzeigen-Typ oder eine Frau oder Profi, wer auch immer, da, weiß ich nicht, 20 Jahre alt ist, aber mega Ergebnisse erzielt hat, dann zählen doch die Ergebnisse und das Alter nicht. Und ja, aber tatsächlich auch so mit Alter hatte ich früher auch immer super viel so Mindset, oh, du bist zu jung und ja, und ja, mittlerweile denke ich auch, das war genau das, warum ich vielleicht dann auch so schnell da erfolgreich geworden bin, weil ich die Plattform verstanden habe. Ja.
Ja, cool. Ja, du weißt ja, du sprichst ja mit einem Bücherwurm. Da nochmal, ich habe noch, glaube ich, zwei Fragen an dich, genau. Die vorletzte Frage. Also, was interessiert den Bücherwurm?
Ja, da habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben.
Bücher. Ja, also was sind denn deine drei wichtigsten Bücher deines Lebens?
Meines Lebens.
Und warum?
Ja, ich habe mir schon im Voraus Gedanken gemacht, weil ich habe natürlich so viele Bücher, die ich gut finde. Habe hier hinten, man sieht es leider nicht, ich habe ja also auch ein paar neue Verkaufsbücher lese ich gerade, die du auch empfohlen hast. Aber tatsächlich vielleicht so die allerwichtigsten, ich habe viermal aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du das erste kennst, Alles Idioten. Sagt dir das was? Von Thomas Eriksson, ein schwedischer Autor. Meine ich ja doch, ist ein schwedischer Autor. Alles Idioten, endlich verstehen, wie andere ticken, so heißt das Buch. Und da geht es im Grunde genommen in einer ganz einfachen Version um dieses DISC-Modell. Also was gibt es für verschiedene Persönlichkeitstypen? Es gibt rote, grüne, blaue, gelbe Menschen. Und da erklärt er eben auch sehr, ist wahrscheinlich, hast du da schon, wäre es für dich zu, ich sage mal, anfängermäßig, weil ich schätze dich so ein, dass du von schon sehr viel Ahnung hast, DISC-Modell und Verkaufen. Aber für mich damals, vor 3 Jahren, habe ich es gelesen, eben ein mega Eye-Opener, weil endlich verstanden, warum ich manchmal mich wie ein Freak fühle und mit manchen Leuten irgendwie gar nichts anfangen kann und mich mit manchen sehr gut verstehe, dass man eben selbst versteht, wie man drauf ist und wie andere drauf sind, was für eine Farbe die haben. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man da jetzt noch nicht so viel verkaufspsychologisch Ahnung hat. Dann, ich weiß nicht, ob du das zweite Buch kennst, Die Seele will frei sein von Michael A. Singer. Nee. Das ist so ein Buch, hat mich auch am Anfang voll abgeschreckt, eher so spirituell, wo auch so ein galoppierendes Pferd drauf gedruckt ist. Also irgendwie nicht so mein Ding, um ehrlich zu sein. Und da geht es voll viel, ich kann es gar nicht so in Worte fassen, um Mindset und darum, wie man in seinem Alltag bewusster leben kann, also mehr innehält, raus aus diesem, ich bin jetzt hier in meinem eigenen Gehirn so drin gefangen. Und er beschreibt es immer, dass du dich selbst beobachtest. Ja, so dieses klassische, weiß ich nicht, ist es buddhistisch? Ich kenne mich jetzt nicht so genau damit aus, spirituell, aber ja, für mich damals also voll der Eye-Opener, dass man eben sich selbst immer betrachtet und dadurch sich bewusster wird im Alltag, nicht so in seiner eigenen Blase drin ist. Dann von Ray Dalio, die Prinzipien des Erfolgs. Glaube ich, kennst du wahrscheinlich oder hast du gelesen?
Ja, ist auch einer meiner, würde ich schon sagen, unter den Top Ten tatsächlich. Ja. Also gerade die Prinzipien für die Arbeit finde ich genial.
Ja, mega. Ja, da beschreibt er eben, also ja, so, ja, einfach die Prinzipien des Erfolgs. Muss man einfach gelesen haben. Genau. Und dann das letzte habe ich kürzlich gelesen, Feeling Great. Feeling Great, der Autor ist mir jetzt gerade entfallen.
Ja, den tragen wir nach, sonst Feeling Great.
Genau, Feeling Great, eigentlich ein mega komisch, also eigentlich ein Titel, der mich jetzt nicht so angesprochen hat, das Revolutionäre, The Revolutionary Treatment for Anxiety und Depression irgendwie, also so gegen Ängste und Depressionen, wo ich eigentlich auch so dachte, okay, depressiv bin ich jetzt nicht, aber ich hatte oder habe immer noch, denke ich, ist ganz normal, einige negative Glaubenssätze. Und in dem Buch gibt der Autor eine sehr gute, auch nicht so esoterische Anleitung, eine sehr konkrete Anleitung, wie man negative Glaubenssätze für sich selbst positiv so reframen kann. Und gerade weil ich sehr analytisch bin und so sehr so Schritt für Schritt, hat er da so eine ganze Chart und eine richtige Anleitung. Und die Anleitung verwende ich immer, wenn ich jetzt merke, ich habe da so einen Glaubenssatz zum Beispiel, ich bin zu jung, um erfolgreich zu werden. Glaubenssatz aufschreiben und mit dieser Anleitung für sich positiv reframen, sodass man nachher einen anderen positiven Gedanken hat, an den man stärker glaubt als an den negativen Glaubenssatz. Und das Buch hat mir nochmal so voll Power gegeben, habe ich mal alles aufgeschrieben und dann positiv gereframed. Finde ich auch richtig gut für alle, die jetzt vielleicht so Ängste, Glaubenssätze haben. Ja.
Ja, mega. Also zu deinem zweiten Buch noch eine Anmerkung. Also so dieses Thema, du bist nicht deine Gedanken. Mm. Da ein sehr geiles Buch, ist ziemlich dünn. Ich glaube, das sind 50 Seiten oder 60 Seiten und ist nicht heutzutage geschrieben worden. Weil heutzutage gibt es ja viel bei Amazon, diese Selbstautoren, wo du dann so ein dünnes Heft bekommst und du denkst, was ist das jetzt? Sondern das heißt, wie wir denken, so leben wir und ist von James Allen und es wurde 1902 geschrieben. Und das Krasse finde ich an diesem Buch, also 1902 und was er damals schon wusste, enorm genial und er schreibt auch am Anfang des Buches 1902, er könnte natürlich diesen Inhalt jetzt ausschmücken auf 300 Seiten und damit viel, viel mehr Geld verdienen, aber es ist nicht notwendig. Und das ist ein so ein Buch, wo ich wirklich jede Seite fast markiert habe. Krass. Und ich finde das immer so geil, so eine Bücher, die so alt sind, aber immer noch hochaktuell. Ja. Also sowas wie Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt.
Ja,
oder
genau.
Sorge dich nicht, lebe. Ja. Das sind so eine Klassiker, die aber heute genauso aktuell sind. Und das finde ich immer so genial. Und das, was du jetzt noch sagtest am Ende, also so dieses Thema Affirmation, das ist ja auch Teil meines Miracle Mornings, meiner Morgenroutine. Und hättest du mich mal vor, sagen wir so 10 Jahren zu mir gesagt, Maurice, ey, pass auf, steh mal morgens auf, geh dann meditieren und danach machst du Affirmation und deine Affirmation wird sein, ich bin in jeder Zelle meines Körpers gesund. Und das sagst du dir. Und dann hätte ich gesagt, ey, Caro, was willst du von mir, ja? was ist das für ein Scheiß? Und dabei war ich der Idiot, ja? Dabei hatte ich noch nicht diesen Stand in der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Heute weiß ich, was das für ein wertvolles Tool ist. Und ich mache es tatsächlich immer genau so. Also ich meditiere morgens, dann mache ich meine Affirmation und wenn ich diesen Satz allein sage, ich bin in jeder Zelle meines Körpers gesund, dann erfüllt mich dieser Satz enorm mit Dankbarkeit. Ja, das heißt, ich habe ein super positives Gefühl versus, ich sag mal, früher, ich stehe auf, mache das Radio an und höre mir, dass die Corona-Zahlen steigen, dass in Berlin wieder jemand abgestochen wurde und mein Angstzentrum löst eben negative Emotionen aus. Ne? Ja. Und ein enorm starkes Tool, was ich so oft belächelt habe. Deswegen kann ich da auch nur empfehlen, sich damit tatsächlich mal tiefer auseinanderzusetzen.
Ja. da bin ich gerade voll in dieser Phase, weil ich habe das früher so vor ein paar Jahren auch sehr belächelt, ehrlicherweise. Es war für mich dann alles so so und komisch. Und ich hatte so 2019, als ich dann sehr viel gearbeitet habe, so, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich war es schon so eine Art Burnout. Und da habe ich dann auch echt gemerkt, okay, ich muss da was langfristig ändern. Und so bin ich jetzt auch, ich bin da gerade noch so voll in dieser Findungsphase und was will ich eigentlich? Und genau, Glaubenssätze eben auflösen. Aber ja, bin ich auch gerade voll drin und hätte ich auch von mir nicht gedacht früher. Ja.
Und die Meditation, die ist dir noch zu esoterisch?
Ja, ich bin jetzt auch mega ehrlich, okay?
Ja, gerne.
Man hört ja immer auf Instagram, und ja, und dann meditiere ich und krasse Morgenroutine. Also, ja. Um ehrlich zu sein, bin ich noch nicht so weit, dass ich das gerade so regelmäßig mache. Also ich bin gerade so, und das ist auch total normal, und man darf sich da jetzt auch nicht stressen, deshalb sage ich es immer, weil ich glaube, viele stressen sich dann irgendwie so. Ich bin gerade noch auf so einem Level, dass ich erstmal versuche, in meinem Alltag mir erstmal so bewusster zu werden. Also, dass man öfter mal durchatmet, dass man versucht, eben öfter mal so Übungen zu machen. Wie du gesagt hast, ich bin nicht meine Gedanken, aber so richtig Meditation, um ehrlich zu sein, fehlt mir ganz ehrlich noch so die hundertprozentige so Ruhe. Ich weiß nicht, da ist gerade, bin ich noch nicht so weit, aber ich versuche es auch eben so intuitiv zu machen, weil wenn du mir halt vor 3 Jahren erzähltest, ja, lies mal dieses Buch mit dem rennenden Pferd, da hätte ich dich sofort rausgeschickt.
Ja. Nee, ich kann das gut nachvollziehen, weil mir es eben genauso erging und ich will dich gerne mal einladen. Wir haben und euch auch, also ihr könnt euch gerne auch melden. Wir haben in meiner Community ein Breathwork-Meditationstrainer. Und die Breathwork-Meditation, die ist für so Skeptiker aus meiner Sicht die beste.
Also das hat mir gestern ein Kumpel erzählt, der genau davon erzählt. Erzähl mal, das finde ich spannend.
Ja. Also Breathwork-Meditation ist deswegen so interessant, weil bei dem Thema Meditation, da so, wenn du das Thema noch nicht so gut kennst, da hast du immer große Erwartungen. Da muss doch jetzt irgendwas passieren und so weiter. Ja. Und bei einer normalen Meditation passiert aus meiner Sicht gar nichts oder soll auch gar nichts, sondern die Aufgabe ist, dass du mal in dich gehst und einfach in die Ruhe gehst. Ja? Bei der Breathwork-Meditation allerdings, da machen wir was. Wir atmen 26 Minuten auf so eine bestimmte Art und Weise. Ja. Also wir hauen mehr Sauerstoff in den Körper, als wieder rauskommt. Und wenn du das 26 Minuten machst, dann erhöht sich der Sauerstoffgehalt in deinem Blut. So, was passiert? In deinem Gehirn geht dein limbisches System, also das System, was für die Gefühlswelt ist, enorm an. Und während der Meditation läuft so immer ganz emotionale Musik. Frank leitet uns an, steuert uns. Wir gehen zum Beispiel Big Five for Life, das Buch kennst du wahrscheinlich, ne? Ja. Dann gehen wir zum Beispiel mal in dieser Meditation durch das Museum unseres Lebens. Und er leitet uns an. Und dadurch, dass dein limbisches System so aktiviert ist, hast du ganz starke emotionale Empfindungen. Also es lässt sich körperlich begründen, warum das so stark ist. Und naja, es kann auch sein, dass deine Hände verkrampfen oder deine Arme werden taub und so weiter. Also da passiert richtig körperlich was. Also es ist nicht so, dass du danach deine Arme nie wieder spürst. Die spürst du dann schon wieder, ja. Aber es ist so für den Skeptiker der Spiritualität ein echt geiles Tool. Also ich schicke dir gerne eine Einladung, machst du mal mit, ja? Musst du mir versprechen, weil ich glaube, es wird dich enorm begeistern und ihr könnt mich gerne dann auch anschreiben, lade ich euch auch zu ein. Und letzte Frage noch. Ja. Wenn du deinem 18-jährigen Ich einen Tipp geben könntest, welcher wäre das?
Ja, mega gute Frage. Das hatte ich vorhin eigentlich schon so ein bisschen angerissen. Nicht zu hart mit sich selbst zu sein. Also sich öfter wirklich mal auf die Schulter klopfen und eben dieses so ein bisschen achtsam mit sich selbst auch zu sein und nicht immer so der strengste Kritiker zu sein. Natürlich Dinge auch angehen, nicht in dieser, ich finde es immer so ein zweischneidiges Schwert, nicht in der eigenen Komfortzone zu bleiben und sagen, oh ja, und ich schaff, oder ja, ich kann das nicht und das ist nicht richtig, fühlt sich nicht richtig an und dann mache ich gar nichts, sondern schon sich trauen, sich auch challengen, aber dann eben nicht zu hart mit sich zu sein. Und ja, genau, was ich eben gerade schon gesagt habe. Und ja, was würde ich meinem 18-jährigen Ich sagen? Ja, aber es ist auch so Standardspruch, aber was ich auch immer sage, das ist immer nach wie vor mein Motto, jetzt zum Beispiel auch bei den Immobilien, sage ich mir, da habe ich auch mega Schiss, jetzt gerade mit den ganzen, wer gewinnt die Wahl und wie Mietendeckel hier in Berlin und was weiß ich. Und ich sage mir dann aber auch immer, ey, mach einfach. Jetzt bevor du in so einer Schockstarre, oh Gott, nee, da mache ich gar nichts und ich bin in meiner Komfortzone, mach einfach mal. Und sei dann aber nicht so hart mit dir selbst. So, das ist so mein Motto. Und ich glaube, da hätte ich mir gewünscht, dass mir mein heutiges Ich, das meinem alten Ich genau öfter gesagt hätte. Ja, glaub an dich, du kannst das. Und vor allem, du kannst viel mehr schaffen, als du dir heute zutraust. Du baust dir aber nur Selbstwertgefühl auf. Mega wichtiges Thema, auch in meinem Unternehmen. Wir wollen wirklich Frauen unterstützen, mehr Selbstwertgefühl aufbauen. Machst du aber nur, indem du einfach mal machst und dann erste Erfolge hast, dadurch Erfolgserlebnisse hast, dadurch dir deinen Selbstwert aufbaust. Deshalb ist Machen so wichtig. Ja.
Mhm. Dazu übrigens Selbstwert. Ich weiß nicht, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt.
Die sechs Säulen.
Ja, das finde ich so gut.
Ja, habe ich mir von dir nachgekauft. Ja, und
hast du schon gelesen?
Das habe ich vergessen. Ist auch eines meiner besten Lieblingsbücher. Cool. Ja.
Ja, das finde ich saustark zu dem Thema.
Ja.
Und eben auch richtig wichtig. Jetzt ist mir der letzte Gedanke noch entfallen. Ja, komme ich nicht drauf.
Okay, wow. Der Stress hat Spaß gemacht.
Besten Dank, mir auch. War super cool, wieder einiges gelernt über Instagram. Danke für eure ganzen Kommentare. Im Nachgang, Caro hat es ja erklärt, was wichtig ist, also abspeichern den IGTV, kommentieren, liken und im Idealfall sogar teilen. Ne? Dann wird er auch fleißig ausgespielt. Ansonsten, ja, wie kannst du mir jetzt helfen dabei? Also was bietest du jetzt konkret an? Wie ist der nächste Schritt? Jetzt hast du mich hier überzeugt, möchte jetzt bei dir was machen. Wie läuft das?
Also, was man natürlich gerne machen kann, auf Instagram folgen, mal meinen Podcast reinhören. Das sind kostenlose Inhalte. Go for it heißt der Podcast. Wenn man möchte, ich habe einen Instagram-Online-Kurs, den wir regelmäßig aktualisieren. Gibt es ein großes neues Modul zum Thema Reels, also Videos, Videoproduktion. Da kann man sich immer dafür anmelden. Der ist einfach auf meiner Website carolinepreuß.de verlinkt. Und ansonsten habe ich ja das zweite Produkt, der Online-Kurs zum Thema Online-Marketing. Der öffnet im Oktober wieder, weil da ist so eine Strategie, eine Launch-Strategie, dass eben dieser Kurs nur zweimal im Jahr geöffnet hat. Da kann man sich auf eine Warteliste eintragen, wenn man möchte. Genau, das sind die beiden Wege und mehr bieten wir auch nicht an. Keep it simple. Zwei Produkte, ganz einfach, ganz simpel.
Ja, cool. Caro, besten Dank und wir sehen uns in der Breathwork-Meditation.
Genau, noch eine ganz kurze Frage zum Schluss. Ich habe hier eine Audiospur mitlaufen auf meinem Computer. Soll ich die dir gleich mal schicken? Willst du die haben? Bringt dir das was? Haben wir besseren Sound?
Ah, hat die den ganzen aufgenommen und dann können wir den,
ja
dann
schicken nur meine, wir gerne. Meine Audiospur.
Nee, so Profi bin ich da nicht, Caro. Nee. Das schaffe ich nicht.
Aber ich hoffe, der Sound ist gut. Ich bin so für Podcasts immer so voll der Sound.
Ja, Caro, den hast du jetzt verkackt, ja.
Ja, ich weiß. Ich muss mir neue kaufen. Sorry.
Ja, meiner ist letztens ins Wasser gefallen am Boot. Dann bin ich ins Wasser gegangen, aber ich konnte ihn nicht mehr finden, habe mich so geärgert.
Oh nein. Cool, nee, cool, aber dann freue ich mich auch, wenn der Podcast, der geht dann wahrscheinlich morgen online, dann poste ich ihn nochmal.
Der geht morgen online, ja, schicke ich dir zu.
Okay, cool.
Ja, danke, dass ihr dabei wart. Bis bald. Ciao.
Schönen Abend.
Ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.